Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, liebe Gemeinde, und freue mich sehr, dass wir heute uns über das Wort Gottes Gedanken machen dürfen, können und wünsche uns allen wirklich ein Herz, was zuhört, was Gott heute reden möchte. Ich möchte ganz kurz was zu diesem Lied sagen, was aus Elmshorn kam. Also aus Elmshorn kommt nicht immer nur was Schönes, aber dieses Lied, wie das entstanden ist, weil ich finde das immer schön, wenn man das Intro, den Hintergrund von einem Lied weiß und dann denkt man immer darüber nach, wenn man das singt. Wir hatten letztes Jahr eine Freizeit. Wir machen einmal im Jahr so eine Familienfreizeit, wo wir eine Gemeindefreizeit, wo wir wegfahren. Und letztes Jahr hatten wir 7 Tage intensive Zeit miteinander und wir haben gesagt, wir wollen den Fokus legen auf das Miteinander, ja, also auf das Einander. Ich habe, glaube ich, hier schon mal über Einanderstellen gepredigt, kann das sein? Genau, und das war unsere Basis. Wir haben gesagt, wir wollen mal füreinander da sein und einander dienen, einander ermutigen. Und wir haben diese ganzen Themen auch gehabt. Und wir haben so eine Schwester, die einfach die Gabe vom Herrn bekommen hat, sowas zu machen. Und wir haben ihr gesagt, Mensch, dichte ein Lied, dass wir das jeden Tag singen, was diese Atmosphäre nochmal unterstützen soll. Und wir haben das immer gesungen und sind immer ein Stück weit zusammengewachsen, weil es einfach sehr viel Inhalt in diesem Lied ist. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Lied singt, dass ihr auch ein Stück weit zusammenwächst als Gemeinde zueinander und auch zusammen zu dem Herrn. So, das reicht auch schon. Das Thema, worum es heute geht, ist Kindererziehung. Ich hätte mich niemals freiwillig getraut, über dieses Thema zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Thema war für mich eine ganz extreme Herausforderung und es kam so, dass wir als Gemeinde letztes Jahr im September, da haben wir als Brüder entschieden, wir müssen einen Monat machen, wo wir nur über Familie sprechen. Familie aus Gottes Wort. Ja? Der Umgang, also wir haben angefangen mit der Partnerwahl, ja? Darüber hat unser Jugendleiter gesprochen. Dann haben wir mit dem Umgang von Frau zu Mann, ja, aus biblischer Sicht. Und dann kam Kindererziehung, das darf ja nicht fehlen. Und das vierte Thema war der gemeinsame Dienst als Familie. Und als ich diese Themen eingeteilt habe, wusste ich, okay, der Jugendleiter, der spricht über Partnerwahl. Der andere Bruder spricht darüber. Dann hat der Jugendleiter sich freiwillig noch gemeldet. Der gemeinsame Dienst. Und es ist nur noch ein Thema übrig geblieben. Kindererziehung, und ich konnte das nicht irgendjemandem noch drücken, ja, irgendwo hindrücken, und ich war gezwungen, mich selber dafür vorzubereiten. Und deswegen möchte ich wirklich, das sage ich euch vom Herzen, dieses Thema mit ganz großer Demut antreten, weil ich selber habe nur eine Erfahrung bis Kindern, also bei Kindern bis 15 Jahre, meine älteste Tochter, die wird jetzt 15, das heißt, da reicht meine Erfahrung, da kann ich mitsprechen. Alles Weitere, da kann ich noch nicht mitsprechen. Da bin ich absolut auf die Gnade Gottes angewiesen. Ja? Und auch bis 15 Jahren kann ich euch nicht belehren, sondern ich möchte, dass wir heute zusammen dieses Thema betrachten, wirklich in großer Demut und Abhängigkeit auch zu Gott. Und dennoch möchte ich sagen, dass ich, wenn ich darüber nachdenke und an die Gemeinde denke, an unsere Gemeinde, an eure Gemeinde, so habe ich immer zwei Dinge, die mich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen die Befürchtung habe, aber auch die Furcht habe. Die erste Sache ist, dass wir die Kindererziehung in unsere Hände nehmen und sagen, wir können aus unseren Kindern was Gutes machen. Wir können unsere Kinder so beeinflussen, dass sie sehr gute Menschen werden. Ja, wir können unsere Kinder bekehren. Es liegt in unserer Hand. Das wäre fatal, wenn wir so denken. Genauso fatal wäre das aber auch, wenn wir denken, das macht Gott schon. Wir geben unsere Kinder Gott ab, ja, und Gott erledigt schon die ganze Sache für uns, die Erziehung. Ja. Den Kindern sagen wir ab und zu mal, betet ein bisschen, lest die Bibel und dann werden das schon gute Kinder. Das ist genauso fatal. Und leider neigen wir immer wieder entweder in die eine Extreme oder die andere Extreme zu rutschen und haben somit ein Problem. Möge der Herr heute Gnade schenken, dass wir so ein bisschen die Mitte finden und unseren Herrn finden in der Kindererziehung. Bevor wir aber über Kindererziehung sprechen können, was brauchen wir für Kindererziehung? Kinder. Kinder brauchen wir. Also Liebe natürlich auch. Aber Kinder, wenn wir keine Kinder haben, dann können wir keine Kinder erziehen. Da seid ihr mit einverstanden, oder? Wenn wir mal drüber nachdenken, in der Welt, in der wir leben, in dem Zeitgeist, in dem wir leben, sind wir in einer kinderfreundlichen Welt aktuell unterwegs? Ich glaube, wir sind stark herausgefordert, auch als Gemeinde, stark herausgefordert in dem Zeitgeist, in dem wir leben, überhaupt uns für Kinder zu entscheiden. Und ich möchte anfangen, ein bisschen einleitend, über eine Zeit zu sprechen. Und zwar lesen wir das in 2. Mose 1. Da lesen wir über eine Zeit, über einen Moment des Volkes Israel, in was für einem Moment sie lebten. Gott öffnet uns hier ein Stück weit 2. Mose Kapitel 1. Und man setzte, Kapitel 1, Vers 11 lese ich, und dann 13 bis 16. Und man setzte Frontvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Vers 13, da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit, in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frontdienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Und Vers 16, wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Die Israeliten hatten eine Zeit, die nicht unbedingt geburtenfreudig war, wo man sagen kann, boah, in diese Zeit, das lohnt sich jetzt, Kinder zu bekommen. Es lohnt sich jetzt, an Kinder zu denken. Wir haben gelesen, wie das Volk unterdrückt wurde. Wir haben gelesen, wie sie gequält wurden, wie sie mit harter Arbeit beladen wurden. Und sie haben die schwierigste Arbeit getan. Und noch dazu kommt, dass das Gesetz erlassen wurde, wenn ein Sohn zur Welt kommt, so sollt ihr ihn töten. Sie wollten die männliche Welt vernichten, der Israeliten. Und wenn wir darüber nachdenken, was ist das für eine Basis für Kinder, da würden wir doch alle sagen, keine gute. Da würden wir doch nicht sagen, okay, es lohnt sich jetzt in diese Welt, in diese Zeitperiode, Kinder in die Welt zu setzen. Und wir lesen hier aber trotz der Umstände über Amram und Jochebed. Kennt ihr die? Amram und Jochebed? Das sind uns nicht so ganz gängige Namen, aber das sind tatsächlich die Papa und Mama von Mose. Papa und Mama von Mose. Und wir lesen hier in 2. Mose 2, möchte ich einfach mal lesen, wie in diese Zeit hinein etwas passiert. 2. Mose Kapitel 2, 1 bis 10 werde ich wahrscheinlich lesen. Und es ging hin ein Mann von Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie es 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eines von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die das stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ist das nicht gewaltig, liebe Geschwister? In dieser Zeit, in dieser Unterdrückung, entscheidet sich Amram und Jochebed, dass sie Kinder haben wollen. Und sie war schwanger, lesen wir hier. Ich frage mich die Frage, wie wäre es, wenn ich dort in dieser Zeit in Israel leben würde? Wie wäre es, wenn wir heute so eine Zeit hätten? Wie wäre mein Kinderwunsch? Ich habe auf Arbeit, ich bin Fahrlehrer vom Beruf, ich frage auf Arbeit gerne mal so ein paar Fragen an meine Fahrschüler und Fahrschülerinnen in dem Fall. Ich frage sie nach ihrem Kinderwunsch. Natürlich keine 16-Jährigen, aber ich habe auch Fahrschülerinnen, die sind dann über 20 und dann frage ich, du sag mal, wie sieht das eigentlich aus? Willst du gerne Kinder haben? Und ich kriege immer alarmierendere Antworten in der letzten Zeit. Es gibt kaum eine junge Frau, die sagt, ja, natürlich, selbstverständlich. Immer mehr Frauen sagen, wie kann ich Kinder bekommen in dieser Zeit, heute? Wie können wir uns das vorstellen, in so einer dramatischen Inflation, in so einer dramatischen Umweltkatastrophe? Wie kannst du dir vorstellen, Johann, dass ich ein Kind haben möchte? Wie sehen wir das heute mit dem Kinderwunsch? Wisst ihr, liebe Gemeinde, es ist zu merken, ich spreche von unserer Gemeinde, dass der Zeitgeist dieser Welt nicht vor der Gemeindetür Stopp macht. Er sagt nicht, oh, hier gehe ich nicht rein. Sondern auch wir merken, wie diese Frage heutzutage bearbeitet wird. In unserer Generation, Gott hat uns 4 Kinder geschenkt, mein ältester Sohn ist heute bei der Oma. In unserer Generation war das für uns irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das außergewöhnlich, aber unter unseren Freunden, da gab es gar keine Frage, ob wir Kinder haben wollten oder nicht. Wir wollten alle Kinder haben und nicht eins und auch nicht zwei und auch nicht drei. Wir wollten Kinder. Und heute, wenn ich mit den Menschen spreche, mit jungen Geschwistern, da fehlt mir das so ein bisschen. Ich mache mir immer diese Gedanken, wie wäre es, wenn ich Gott bin? Oder wie wäre es, wenn ich Gott wäre? Habt ihr euch sowas schon mal Gedanken gemacht? Wie wäre es, wenn ich Gott wäre? Und einem Menschen sagen würde, ich schenke dir ein Kind. Und dieser Mensch sagt, brauche ich nicht. Dein Geschenk brauche ich nicht. Das würde mich nur einschränken in meinem Leben. Das würde mich nur hindern, Karriere zu machen in meinem Leben. Das würde mich nur Geld kosten. Das würde mich nur Risiko kosten. Und du stehst dort mit diesem Geschenk in der Hand und sagst, ich will das dir gerne geben. Und der Mensch sagt, brauche ich nicht. Wenn ich mir solche Frage stelle, wie wäre es, wenn ich Gott wäre, so kann ich fast immer nur weinen, weil ich merke, wie abweisend ein Mensch sein kann und wie traurig Gott sein muss über dieses Abweisen. Wir lesen hier in dieser Geschichte, dass Gott der Geber ist, aber nicht nur, dass er der Geber ist, sondern Gott gibt uns auch eine Zeit der Erziehung. So gewaltig, ja, wie diese Geschichte, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich habe ein bisschen mehr vorbereitet heute, aber diese Geschichte, wie Mose zu seiner Mutter zurückkommt, auf einem ganz legalen Weg. Seine Mutter darf ihn stillen, die Nähe haben zu ihm und sie darf ihn prägen. Sie darf ihn erziehen. Sie darf ihm Werte vermitteln. Wir lesen hier, und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und jetzt, liebe Gemeinde, möchte ich ein Thema ansprechen, was echt explosiv ist. Ob es zu explosiv war, das werden wir sehen, ob ihr mich nochmal einlädt danach. Das ist Thema Kindergarten. Wir haben heutzutage in unserem Land, wenn du jemandem sagst, mein Kind ist nicht im Kindergarten mit 5 Jahren, dann wirst du schief angeguckt. Ich kenne eure Meinung hier nicht. Ich weiß es nicht, wie ihr darüber denkt. Aber ich sage dir eins. Wenn du dein Kind im Kindesalter, sprich im Kleinkindesalter, ich sag mal von 0 bis 5 bis 6, dem Kindergarten anvertraust, verpasst du eine ganz wichtige Zeit, die Gott dir gibt. Du verpasst sie einfach. Du verpasst sie. Ich weiß, es gibt Kinder, die hätten es nötig gehabt, vor der Schule vielleicht so ein bisschen in den Kindergarten reinzuschnuppern. Vielleicht reinzuschnuppern und so eine Vorschule zu genießen. Wir hatten es auch in unserer Familie, dass meine Tochter 1 Jahr vor der Schule für 3 Stunden am Tag in so eine Vorschule ging. Unser Gedanke dabei war einfach nur, sie ist die Älteste und sie hat unter den Kindern das Sagen, immer. Und wenn sie jetzt in die Schule kommt, dann hat sie nicht das Sagen. Und es wäre schwierig für sie, damit klarzukommen. Und deswegen haben wir sie für eine kurze Zeit, da war sie schon 6, in so eine, nicht Betreuung, aber in so einen Vorschulkindergarten gegeben. Und als ich am Ende mit dieser Erzieherin sprach, sagt sie zu mir, Herr Kilbers, wir konnten ihrer Tochter nichts mehr beibringen. Und ich habe geguckt und dachte, wie? Was meinen Sie? Ja, wenn wir irgendwelche Sachen gebastelt haben, irgendwelche Vampire oder Geister, hat sie nicht mitgemacht. Ich sage, super, Gott sei Dank. Gott sei Dank, sie weiß, was sie zu machen hat und was nicht. Und Wir haben Geschwister in der Gemeinde, das, was ich jetzt erzähle, das ist grauenhaft. Wir hatten Geschwister in der Gemeinde, die erzählten mir, dass sie ihre Kinder beide in den Kindergarten geschickt haben. Und das ist ein kirchlicher Kindergarten. Und das ist letztes Jahr passiert, Ende letztes Jahr. Und der kirchliche Kindergarten hat so einen Infoabend gestaltet. Sie waren da nicht dabei. Aber sie haben sie den Menschen, den Eltern vorgestellt, womit ihre Kinder sich beschäftigen werden. Und laut dem neuesten EU-Gesetz, es ist gar nicht das neueste, es ist schon ziemlich lange, ziemlich alt, das Gesetz, ich glaube schon über 10 Jahre alt, aber langsam kommt es in die Praxis, dass Kinder zum Beispiel so gewisse Doktorspielchen spielen dürfen. Das dient dazu, dass die kindliche frühe Sexualisierung gefördert werden soll. Ein Kind soll mit 3 Jahren wissen, wie es sich selber befriedigen kann. Ein Kind soll mit 3 Jahren wissen, wie Sex funktioniert. Das wird ihnen beigebracht mit Puppen. Ihnen werden Sexstellungen beigebracht mit 3 Jahren. Sie dürfen mit 3 Jahren zusammen, ein Junge und ein Mädchen, in einen Raum verschwinden. Es werden Höhlen gebaut, kleine Höhlen, da dürfen sie verschwinden und dürfen sich kennenlernen. Dürfen sich physisch kennenlernen. Die Erzieher haben die Aufgabe, die Kinder dabei in Ruhe zu lassen. Das ist keine Erfindung. Das ist ein Kindergarten aus Elmshorn. Und wenn ihr denkt, das ist eine Ausnahme, dann muss ich euch enttäuschen. Wenn ein Kind, wenn eine Tochter zu ihrer Mutter kommt und sagt, Mama, das tut mir da unten weh, weil der und der Junge mir etwas zu tief reingeschoben hat, dann sollen die Eltern wissen, das ist Programm. Und wisst ihr, was schlimm ist? Bei diesem Infoabend ist kein einziges Elternpaar aufgestanden und haben rebelliert. Das wurde mir so zugetragen, unsere Geschwister haben die Kinder sofort aus dem Kindergarten genommen. Die Mutter, die arbeiten gegangen ist, hat sofort gekündigt und hat sofort gesagt, das machen wir nicht mit. Ich wollte das einfach ein bisschen erzählen, damit wir wissen, erstens, in was für einer Welt wir leben und damit wir wissen, wo geben wir unsere Kinder hin? Wo geben wir diese kleinen, zarten Geschöpfe hin, die wie ein trockener Schwamm alles aufsaugen werden und das mit ins Leben mitnehmen werden. Geschwister, macht euch Gedanken. Macht euch Gedanken darüber, wie das aussieht. Ich weiß von vielen Gläubigen, dass irgendwann mal das Portemonnaie nicht mehr reicht. Und dass irgendwann mal die Frau sagt, Mensch, vielleicht Teilzeit. Vielleicht gehe ich Teilzeit wieder, damit wir uns ein Haus leisten können, damit wir uns ein schickes Auto leisten können. Da sind wir durchgegangen mit meiner Frau, genau durch diese Zeiten. Aber ich sage dir, fahr lieber ein ganz altes, schrottiges Auto, bevor du diesen Schritt gehst. Möge der Herr euch da einfach auch drin begleiten, segnen bei dieser Entscheidung und euch bewahren vor allem. Ich möchte auch an die Großeltern sprechen, appellieren, an die Eltern und an die Urgroßeltern. Wisst ihr, dieser Geist, von dem ich gesprochen habe, der ist auch in euch, nicht nur in den jungen Menschen. Der beeinflusst auch euch. Ich habe oft gesehen, ich spreche von unserer Gemeinde, wie eine Mutter zu ihrer Tochter gegangen ist und gesagt hat, du, mit Kindern, wartet erstmal, mach erstmal eine schöne Karriere, damit du sicher bist, wenn dein Mann sterben sollte, dann hast du eine Absicherung. Und dann, wenn das Kind kommt, das erste, das zweite, damit du nicht zu lange aus deiner Karriere draus bist, versuch schon einzusteigen. Das Kind, das kann ich erziehen oder Kindergarten, versuch einzusteigen, damit du diese Verbindung nicht verlierst. Geschwister, der Teufel ist so schlau. Der Teufel ist so schlau. Deswegen möge der Herr euch wirklich dabei bewahren und euch führen und auch der Gemeindeleitung besonders dabei viel, viel Weisheit und Kraft schenken, zu begleiten. Wir leben in einer Zeit, wo der Teufel, wo unser Widersacher unsere Kinder haben will. Und das soll nicht passieren. Möge der Herr euch aber auch helfen und zeigen, wie gut er ist, wie er führt. Wenn ich mit Menschen spreche, warum keine Kinder, dann habe ich euch schon erzählt, Inflation, alle Umstände. Wir haben in Deutschland so eine schöne Basis für Kinder. Sowas muss man erstmal suchen irgendwo in einem anderen Land. Finanziell, Kindergeld. Menschen wird geholfen, wenn zu viele Kinder da sind, mit Wohngeld, Kindergeldzuschlag. Das sind so viele Möglichkeiten. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir nicht solche Umstände haben wie das Volk Israel, sondern Umstände haben, wo Kinder eigentlich geboren werden können und der Staat hilft, finanziell, physisch, diese Kinder groß zu kriegen. Das war so eine kleine Einleitung für meine Predigt. Ich denke, das ist eine total wichtige Sache, weil wir beobachten unsere Gemeinden, nicht nur unsere, nicht nur eure, sondern ich habe mit vielen Gemeinden zu tun und so gut wie in jeder Gemeinde wird beobachtet mit der Zeit, dass der Kinderwunsch immer weniger und weniger wird und immer weniger Kinder die Gemeinde beinhaltet. Wir haben in unserer Gemeinde von 0 bis 13 Jahren, wo die Kinder in die Jungscha gehen, um die 80 Kinder. Und dafür sind wir dem Herrn dankbar. Und lasst uns beten, dass es so bleibt und dass unsere Gemeinden wirklich wachsen, auch physisch aus unseren Reihen heraus. Ich möchte junge Eltern ermutigen, ja, ich weiß nicht, wie viel ihr davon habt, dass ihr euch Gott anvertraut. Dass ihr euch Gott anvertraut und sagt, der Herr wird sorgen. Dass ihr nicht auf die Umstände schaut, dass ihr euch nicht beeinflussen lasst. Ich wünsche den Omas viel Weisheit, die Enkelkinder, wenn sie Kinder bekommen, zu ermutigen zu diesem Schritt. Zu ermutigen, zu sagen, der Herr macht das. Der Herr führt das hier in dieser Geschichte. Und er ist nicht anders geworden, unser Gott. Er ist nicht anders geworden. Er sagt zu der Pharaos Tochter, geh mal in den Nil ein bisschen baden. Die ist warm geworden, geh mal baden. Denn da liegt Mose. Ich möchte, dass du ihn nimmst. Verstehen wir? Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbächen. Und auch heute noch. Deswegen ganz große Ermutigung an euch, dass ihr, wenn wir in 15 Jahren, wenn ich in 15 Jahren nochmal hier bin, wenn Gott nur so viel Gnade und Leben schenkt, dass hier ganz viele Kinder sind, ja, und die Räume voll sind mit Kindern, ja, und ganz viel Zukunft ist hier, okay? Jetzt möchte ich ein bisschen über die Erziehung der Kinder sprechen, und zwar habe ich viel darüber nachgedacht, wo packt man an, wo fängt man an, darüber zu sprechen. Und ich möchte einmal so ein bisschen erstmal über die Inhalte der Erziehung sprechen, die Inhalte der Erziehung. Und dann so ein bisschen, wenn wir Zeit haben, über Methoden der Erziehung. Und dafür möchte ich euch ein paar vorstellen. Ich bin so dankbar, dass ich euch nicht erzählen muss, wie ich das mache, ja, dass ihr nicht von mir lernen sollt, dann hätten wir eine ganz kurze Predigt heute, sondern wir dürfen auf Paare der Bibel schauen und lernen. Ne? Auf Ehepaare, Väter, Mütter und lernen. Und zwar öffnen wir die Bibelstelle Richter Kapitel 13. Und da geht es uns um Manoach und seine Frau. Das sind die Mama und Papa von Simson, genau, von Simson. Und zwar ist es so, dass die Frau einen Traum bekommt. Und sie bekommt einen Traum und in diesem Traum heißt das, du wirst einen Sohn gebären. Mit dieser erfreulichen Nachricht wahrscheinlich kommt sie zu ihrem Mann und erzählt das. Und Manoach sagt zu ihr, das lesen wir Richter Kapitel 13, Vers 8, da bat Manoach den Herrn und sprach, ach Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, damit er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Manoach hat einen Wunsch. Er hat einen Wunsch, dass Gott ihn lehrt, wie er sein Kind erziehen soll. In einer christlichen Gemeinde ist das keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen diesen Wunsch haben. Das könnt ihr mir glauben. Dass wir einen Wunsch haben, dass Gott uns lehren soll, wie sollen wir unsere Kinder erziehen. Und er sagt, schick diesen Engel und lehre uns. Wir wissen das nicht. Und ich weiß nicht, was wir heute erwarten würden von dem Engel, der kommen würde und sagen würde, das müsst ihr so machen, und dann ist alles wunderbar. Wir lesen hier, wie das passiert. In Vers 12, und Manoach sprach, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast, wie sollen wir es mit dem Knaben halten und tun? Und Vers 11, der Engel des Herrn sprach zu Manoach, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Sie soll nicht essen, was vom Weinstock kommt, und soll keinen Wein oder starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Ganz interessant, wie der Engel antwortet. Vielleicht haben die was anderes erwartet. Vielleicht haben die irgendwelche Erziehungsmethoden erwartet. Der Engel Gottes sagt, sage ich jetzt mit meinen eigenen Worten, achte auf dein Leben. Wir kommen zu Gott und sagen, Herr, was sollen wir mit unseren Kindern tun? Wie sollen wir unsere Kinder erziehen? Und Gott sagt zu dir, achte auf dein Leben. Hä? Was ist das für eine Antwort? Aber liebe Geschwister, genau das ist Inhalt unserer Erziehung. Inhalt unserer Erziehung ist unser Leben. Kennt ihr das, dass ihr von euren Kindern mehr verlangt, als ihr selber bieten könnt? Besonders so aktive Eltern, wenn wir mit dem Herrn leben, wenn wir mit dem Herrn leben wollen, und wenn wir wollen, dass unsere Kinder auch mit dem Herrn leben, so verlangen wir manchmal von den Kindern mehr, als wir selber haben, mehr, als wir selber bieten können, mehr, als in unserem Leben zu sehen ist. Und viele kommen und sagen, was soll ich tun, wie soll ich tun, was soll ich machen? Kann man ganz leicht fragen, wie sprichst du vor deinen Kindern? Wenn das Kind auf dich schaut, was sieht es? Hier sagt der Engel, achte auf dein Leben. Und liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich möchte darüber noch ein bisschen tiefer. Ich möchte da noch ein bisschen tiefer drüber sprechen. Der Inhalt unserer Kindererziehung ist unser persönliches Leben. Lass uns mal uns noch ein nächstes Ehepaar angucken. Und zwar Hannah und Elkanah. Ein paar Kapitel weiter, beziehungsweise ein paar Seiten in der Bibel, 1. Samuel, da ist das so, dass Elkanah, der hatte zwei Frauen, leider war das so in der Zeit, dass Männer sich da nicht so ganz bändigen konnten. Das war die Penina und die Hannah, und die Hannah hatte keine Kinder. Und ich kann mir vorstellen, wie bitter das ist für eine Frau, die keine Kinder bekommen kann. Ein großes Problem, ein großer Schmerz. Und so geht Hannah zu Eli. Und Gott schenkt Hannah einen Sohn. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Jubel war? Wir können hier lesen, wie Hannah so ein Loblied gesungen hat. Das hat Gott so für wertvoll gehalten, dass er sogar in sein Wort reingenommen hat. Was für ein emotionaler Ausbruch das sein musste, wenn eine Frau dieses Kind bekommt. Heutzutage, wenn ich sehe Frauen, die ein Kind bekommen, da beobachtet man leider, besonders wenn es lang erwartet wurde, beobachtet man ein Klammern an dieses Kind, ein Festhalten, ein fast schon Anbeten dieses Kindes. Und wir sehen hier Hannah und Elkanah, in diesem Fall sogar Hannah alleine, in 1. Samuel 1, Vers 25. Und sie schlachteten einen Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach mein Herr, So wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Und diesen Knaben bat ich nun, nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder, sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Hanna, komm mit diesem Kind zu Gott und sagt, das Kind ist von dir und ich gebe es dir ab. Ich möchte, dass dieses Kind dir dient. Was für eine tiefe Beziehung zu Gott. Ich frage dich, frage mich, worin fördern wir unsere Kinder? Was wollen wir, dass aus unseren Kindern wird? Wenn ich jetzt irgendein Kind nehme und frage, was ist deinen Papa am wichtigsten? Worüber freut sich Papa am meisten? Was deine Person angeht? Große Karriere? Großer Fußballspieler? Ein schlauer Mann, Manager, Chef, selbstständig vielleicht? Ich weiß nicht, bei den Russlandsdeutschen ist es eine ganz schlimme Krankheit. Ich habe das Gefühl manchmal, dass wenn ein Russlandsdeutscher nicht selbstständig ist, das ist gar kein Mensch mehr. Ganz viele Väter meiner Generation haben das gedrillt. Und ganz viele Söhne meiner Generation, also Männer, die jetzt so alt sind wie ich, haben ein Minderwertigkeitsgefühl, wenn sie nicht selbstständig sind. Weil die Väter gaben ihnen dieses Gefühl, wenn du selbstständig bist, dann bist du ein Mann. Dann bist du ein feiner Kerl. Dann bist du Chef. Ich frage mich, worin fördern wir unsere Kids, unsere Kinder? Das dürfen wir uns selber mal einfach mal fragen. Ich habe mich so stark auch selbst hinterfragt bei der Vorbereitung dieser Botschaft. Was vermittle ich meinen Kindern, meinen Söhnen, meiner Tochter? Wo möchte ich sie später sehen? Und das machen wir ja. Das ist doch ganz klar, von Vater, Mutter sprechen, mit Vater, mit Söhnen. Ja, wo will ich dich sehen später? Wisst ihr, die Söhne nehmen das ernst. Wenn du einem Sohn sagst, so und so, da will ich dich sehen, der eifert seine ganze Jugend dahin. Was machen wir damit? Sagte mal ein Mann, welche Karriere deines Kindes wird 5 Minuten nach seinem Tod die wichtigste sein. Ich übersetze das. Wenn unser Kind irgendwann mal stirbt, nach uns, vor uns, das liegt in Gottes Hand. Welche Karriere wird dann wirklich Bestand haben? Darüber können wir und dürfen wir uns gerne mal einfach austauschen, vielleicht auch mal selber Gedanken machen. Was ist wertvoll? Wirklich wertvoll. Nicht das, was wir vor Augen haben, sondern was ist wertvoll? Hanna hat gesagt, mein Kind soll sein Leben lang Gott dienen. Und sie hat ihn von klein auf darauf geprägt und hat von klein auf ihn nicht, wenn er mit der Karriere fertig war, mit 30, gesagt, und jetzt können wir mal zusammen zu Eli. Jetzt kannst du auch mal Gott dienen. Jetzt bist du ja auch gesattelt und fest und sicher. Nein, sie hat gesagt, von klein auf möchte ich, dass mein Sohn Gott dient. Ich möchte mit euch eine ganz bekannte Geschichte lesen. Abraham und Isaak, 1. Mose 22. Eine ähnliche Geschichte wie bei Hannah. Eine ähnliche Geschichte wie bei Manoach. Ein lang erbetenes Kind ist da. Und nun sagt Gott in 1. Mose 22, Vers 2, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Vielleicht, wenn wir diese Geschichte lesen, dann denken wir, boah, Vanya, du holst jetzt aber ganz schön krasse Beispiele raus. Abraham, das ist Abraham. Wisst ihr, was ich über Abraham denke? Ich denke, wir heute, du und ich, die den Geist Gottes lebendig in uns tragen, die Gottes Geist permanent in sich haben, wir müssten größere Glaubenstaten tun als Abraham. Das ist ein Glaubensheld. Aber stell dich mal vor, du hast den Geist Gottes in dir, der dich führt, der dich treibt, der dir die Entscheidungen gibt, der dich leitet. Was macht Abraham hier? Vers 3, da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Abraham war bereit, sein Kind, was er bekommen hat, Gott zu opfern. Und in Vers 12 des gleichen Kapitels, Kapitel 22, er sprach Gott, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Wir hören oft, in der Kindererziehung ist das wichtig, gottesfürchtig zu erziehen. Habt ihr sowas schon mal gehört? In Gottesfurcht, unsere Kinder in Gottesfurcht zu erziehen. Was ist Gottesfurcht? Das ist so breit, dieser Begriff, das hat so ein großes Dach. Was ist Gottesfurcht? Hier lesen wir, Gott selber bewertet Abrahams Verhalten und sagt, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Das war eine Tat. Eine Tat, wo Gott selber Abraham bewertet, ich weiß, dass du Gottes Furcht hast. Ich möchte noch mal fragen, was sind unsere Kinder für uns? Sind wir bereit, unsere Kinder Gott abzugeben? Verwirklichen wir uns in unseren Kindern? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das beobachte ich auch in uns, in mir, aber auch unter Gläubigen, besonders wieder zu den Russlandsdeutschen zurück. Ich kann mir das gut vorstellen, als unsere Eltern nach Deutschland kamen, wir haben dort wichtige, große Dinge verlassen, vielleicht ein großes Haus, vielleicht einen guten Posten auf Arbeit. Ich denke an meine Tante, die eine ganz, ganz hohe Stelle hatte in einer ganz, ganz großen Bank. Und die das alles verlassen hat, ist hier nach Deutschland gekommen und hat Teller gewaschen im Pflegeheim. Bis zur Rente. Und ich kann mir vorstellen, Geschwister, dass das schwer war. Dass es schwer ist. Und wenn man dann Kinder hat, dann habe ich schon oft gehört, wir hatten nichts. Deswegen sollen unsere Kinder das doppelt so gut haben. Und unsere lieben Kinder, die süß sind, die, wo wir wirklich schmelzen, wenn wir manchmal auf sie gucken, werden zu Götzen. Das ist eine wichtige Frage, die du am besten mit deiner Frau oder mit deinem Mann dir stellen musst. Was sind unsere Kinder für uns? Sind wir bereit, unsere Kinder Gott zu geben? Die nächste Frage, die sich sofort stellt, wem gehören unsere Kinder? Und gleich die nächste Frage, die sich stellt, wem gehörst du? Wem gehören wir? Unser Lebensstil wird unser Erziehungsziel sein. Ein bisschen Missionar mit Namens Wilson, der hat mal, ich möchte das mal vorlesen, dieses Beispiel, das ist einfach herrlich und passt hier hinein. Wilson war Missionar in Angola. Bei einer Predigt bemerkte er einen großen, kräftigen Mann in der Zuhörerschaft. Neben ihm einen kleinen, ängstlichen, zitternden Burschen. Jedes Mal, wenn der Große sich bewegte, zuckte der Kleine ängstlich zusammen. Nach der Predigt sprach der Missionar den Großen an und erfuhr, dass der Kleine der Sklave des Großen, Grausamen war. Wilson fing an zu verhandeln, um den Sklaven dem Großen abzukaufen. Nach langem Feilschen willigte er bei einem sehr hohen Preis ein. Der Sklave war für einen hohen Preis gekauft worden. Auf dem Nachhauseweg merkte Wilson, dass der Sklave vor ihm genauso große Angst hatte wie vor seinem vorigen Herrn. Zu Hause angekommen, setzte sich Wilson mit dem Sklaven hin und erklärte ihm: Mein Sohn, ich habe dich heute gekauft. Du gehörst jetzt mir. Aber du bist von jetzt ab frei und kannst tun, was du willst. Du darfst in den Dschungel zurück und bei deinen Stammesgenossen leben. Du darfst aber auch in meinem Haus bleiben und ein Glied meiner Familie sein. Als der Sklave erkannte, dass der Missionar das meinte, was er sagte, sah er ihn an und sagte mit Tränen in den Augen: Herr Wilson, ich will für immer Ihr Sklave sein. Wem gehörst du? Haben wir sowas schon mal erlebt? Wie dieser Sklave? Haben wir schon mal erlebt, wie Christus uns freigekauft hat mit seinem Blut? Er kam und sagte: Ich gebe mein Blut. Der dich freigekauft hat von der Sünde, vom ewigen Tod. Der dich freigekauft hat von der Knechtschaft. Der dir ewiges Leben gegeben hat. Kennst du das? Kennst du das, aus freiem Herzen, wie dieser Sklave, zu sagen: Ich möchte freiwillig dein Sklave bleiben, für immer. Ich möchte nicht gezwungen. Ich möchte nicht gezwungen zum Gottesdienst gehen. Ich möchte nicht gezwungen zur Bibelstunde gehen. Ich möchte nicht gezwungen, die Bibel zu lesen. Ich möchte nicht gezwungen, zu beten. Ich möchte nicht gezwungen, den Menschen von dir zu erzählen, sondern: Herr, du hast mich erkauft und ich möchte das freiwillig tun, ungezwungen. Wisst ihr, wenn wir das nicht erlebt haben, wie sollen wir das unseren Kindern vermitteln? Wenn wir das nicht erfahren haben, wie können wir unsere Kinder dahin bewegen? Wie können wir unsere Kinder Gott geben, wenn wir selber nicht Gott gehören? Das ist eine Frage, liebe Geschwister, die als erstes beantworten werden muss, bevor wir uns überhaupt irgendwelche Erziehungsmethoden angucken, weil Methoden müssen gefüllt werden mit Inhalt. Und Inhalt ist unser Leben. Der Inhalt ist das Leben der Eltern. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Spruch: Deine Taten reden so laut, dass ich dein Hören, dein Sprechen gar nicht höre. Deine Taten reden so laut, dass ich dein Sprechen gar nicht höre. Und deswegen lass uns wirklich davon lernen, von den Vätern, Vorvätern, Glaubensvätern, und uns ermutigen lassen, Gott zu dienen, Gott zu lieben, aus freien Stücken, freiwillig, weil er uns erkauft hat, Geschwister, weil er uns erkauft hat, weil er uns vor diesem großen Sklaventreiber erkauft hat und uns Liebe anbietet. Wir müssen nicht mehr zucken, sondern wir dürfen frei sein. Wenn du nicht weißt, was Freiheit ist, dann musst du mal vor einem Menschen sitzen, der sagt, Vanya, ich möchte mich bekehren, aber ich kann nicht. Ich möchte aufhören mit Alkohol, aber ich kann nicht. Ich möchte aufhören mit Drogen, aber ich kann nicht. Heulend. Vor mir saßen Männer, heulend, große Männer, die sagen, ich will, aber ich kann nicht. Wenn man das erlebt, das wünsche ich euch allen, dann weiß man und versteht man, was bedeutet das, Freiheit in Christus zu haben. So merkt man das oft gar nicht. Was habe ich eigentlich in Christus? Wie privilegiert bin ich eigentlich in Christus? Deswegen, liebe Geschwister, lasst euch ermutigen in dieser Sache. Ich möchte jetzt... Ich darf noch, ne? Ja. Okay. Ich möchte jetzt dennoch so ein bisschen über Erziehungsmethoden sprechen. Ich denke, das kann uns ein bisschen helfen, einfach so ein bisschen einen Blick zu bekommen, was gibt es, was ist gut, worauf sollte man achten. Aber wie gesagt, das soll zweitrangiger Teil dieser Botschaft sein. Darf man das Bild, kann man das Bild jetzt ran machen? Genau. Ich habe das so ein bisschen dargestellt. Ich bin nicht der größte Künstler. Und zwar habe ich mir da zur Hilfe dieses Buch genommen. Dieses Buch würde ich wirklich empfehlen. Kennt jemand dieses Buch, Mutig erziehen? Von Eberhard Platte. Ich habe öfters schon Gespräche geführt mit Jungverheirateten, mit jungen Eltern aus unserer Gemeinde. Und ich war gut schockiert, was es für Erziehungsbücher gibt heutzutage auf dem Markt. Christliche Erziehungsbücher. Ja? Es ist wirklich nicht einfach, ein gutes Buch zu finden, wo über Erziehung gesprochen wird. Dieses Buch kann ich euch empfehlen. Ja? Sonst zur Not müssen das die Pastoren einmal prüfen. Ja? Aber von mir aus ist das gut zu lesen. Da spricht er auch über so Teenager, ja, wie ein Teenager mit 14 Jahren, sagt, mein Vater ist so töricht, ich weiß gar nicht, wie ich mit ihm rausgehen kann. So töricht ist er. So dumm. Und dann mit 21 Jahren sagt der Teenager, ich wusste gar nicht, weiß gar nicht, wie mein Vater in 7 Jahren so viel lernen konnte. Ja, also auch darüber spricht er, ist selber ein guter Bruder, den ich sehr schätze, Eberhard Platte, schon 80 Jahre alt, Dozent an der Bibelschule, hat selber auch mehrere Kinder, Enkelkinder und so weiter. Alle ganz kurz so ein bisschen Werbung nebenbei. Und zwar sehen wir hier dieses Bild und das sind 4 Erziehungsmethoden. Ne? Also jedes Herz und jedes Viereck ist dementsprechend eine Erziehungsmethode, ne? Wenn wir das vertikal lesen und sehen. Das erste, kleine Herz, kleine Viereck, ja, das ist eine Erziehungsmethode, nennt sich die nachlässige Erziehung. Und ich möchte das hier auch wirklich einmal lesen, damit ich nichts dazu tue und nichts weglasse. Die nachlässige Erziehung, sie ist gekennzeichnet durch wenig Liebe und wenig Disziplin, beziehungsweise Druck. Man lässt alles laufen, hat keinen Plan und steht den Kindern eher gleichgültig gegenüber. Das ist so eine Erziehungsmethode, die ich tatsächlich beobachte in meiner Generation. Also wir waren morgens früh aus dem Haus und sind abends wiedergekommen und die Eltern haben gesagt, Moin, hast du Hunger?
kann schlafen gehen.
So habe ich das ein bisschen beobachtet. Ich weiß nicht, ich will meine Eltern überhaupt nicht, ich liebe meine Eltern. Ja, aber das war so eine Erziehung. Mein Vater, ich wusste, ich konnte zu meinem Vater gehen, ich könnte sagen, Papa, ich will mir einen Döner kaufen, gib mir 5 D-Mark, ja, oder 3 D-Mark damals. Ja, das hat er mir gegeben, aber groß mit mir sich beschäftigt und so hat er nicht. So wie ich das kenne heute. Ja, genauso hat auch nicht viel verlangt von mir, dass ich großartig was mache. Ja, ich hatte so ein ziemlich freies Leben, sage ich mal. Wir gucken uns die zweite an. Die nachgiebige Erziehung, ach, auch antiautoritäre Erziehung genannt. Sie kam hauptsächlich in den Jahren ab 1960 auf. Sie war gekennzeichnet von übertriebener Liebe und wenig Disziplin, wenig Druck. Die Kinder führten die Eltern. Leider finden wir diese Erziehung noch bei manchen christlichen Familien vor, da sie meinen, Erziehung sei nur Liebe. Die antiautoritäre Erziehung erzeugt aber bei den Kindern Unsicherheit und mangelnde Selbstachtung. In der Bibel finden wir dafür Beispiele in der Familie Elis zum Beispiel. Die Söhne machten, was sie wollten. Und er liebte seine Söhne über alles, wurde dafür hart von Gott gestraft. Die dritte, die autoritäre Erziehung. Sie kennt wenig Liebe, dafür umso mehr Disziplin und Druck. Der Zwang zum Gehorsam wird bei Christen oft mit der Bibel begründet, dass wir unseren Kindern die Anordnungen Gottes einschärfen sollen. Dennoch mahnt uns Gott in Gottes Wort in Kolosser 3,21, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht mutlos werden. Autoritäre Erziehung ist schädlich fürs Kind. Ein Erzieher sagte einmal treffend, neben mächtigen Eichen gedeihen nur kleine Pilze. Autoritäre Erziehung. Tatsächlich gehe ich mit Eberhard Platte voll mit, oft in christlichen Kreisen. Leider oft in christlichen Kreisen. Und ich werde, wenn ihr mir das nachher noch erlaubt, ein bisschen was zu Kolosser 3,21 sagen, ja, zu dem Entmutigen der Kinder, damit sie mutlos werden, sollen wir unsere Kinder nicht reizen, damit sie nicht mutlos werden, nicht unwillig oder scheu, steht an einigen Stellen. Und das Letzte, was wir hier sehen, die letzte Methode, ist die autoritative Erziehung. Sie ist ein ausgewogener Erziehungsstil mit viel Liebe und viel Disziplin. Gehorsam und Liebe stehen im Gleichgewicht zueinander. Kinder, die so erzogen werden, reifen zu gefestigten Persönlichkeiten. Sie erfuhren sowohl die Geborgenheit als auch die Führung ihrer Eltern in ausgewogenem Maß. Im ausgewogenen Maß. Was meint ihr, warum oder was ist die Herausforderung an dieser unteren Erziehungsmethode? Das Gleichgewicht. Das ist übrigens Gottes Erziehungsstil mit uns. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wo ich mich vorbereitet habe, habe ich natürlich immer wieder, auch jetzt nochmal, das ist eigentlich ein doppelter Gewinn, den ich habe, viel darüber nachgedacht, über meinen Erziehungsstil. Ja, und ich würde sagen, Disziplin, ja, das funktioniert. Aber das Herz, das ist oft zu klein. Und da möchte ich besonders an Väter einen Appell richten. Warum an Väter? Weil, wenn ich an Liebe denke, Liebe, dann denke ich, kann ich gar nicht anders, aber dann denke ich an Zeit. An Zeit. Wenn ich meinem Kind Liebe geben möchte, zeigen möchte, dann brauche ich Zeit. Was meint ihr, statistisch gesehen, wie viel redet ein Vater am Tag mit seinem Kind? 5 Minuten, 10 Minuten, 2 Minuten, Halli, was sagst du? Statistisch gesehen redet ein Vater am Tag durchschnittlich 90 Sekunden mit seinem Kind. Ich weiß gar nicht, ich glaube dieser Statistik tatsächlich. Weil wie ist das in einem ganz normalen Familienleben oft? Ich will das überhaupt nicht entschuldigen, sondern vielleicht hole ich jemanden damit ab. Ja, der Vater kommt von der Arbeit nach Hause, die Mutter war zu Hause, hat sich den ganzen Tag mit den Kindern beschäftigt, ja, und der Vater sagt, wie geht's dir, was war heute los? Ja, der war ungehorsam, der war ungehorsam, der war ungehorsam. Kinder, alle herkommen, alle gestraft und los, Geschäfte. Geschäfte machen, Erledigungen machen. Oft wird das sehr gut getarnt mit Gemeindediensten und verschiedenste Dinge. Ja? Und abends kommt das Kind vielleicht nach Hause, kommt der Vater nach Hause, das Kind gibt ihm einen Kuss vom Schlafengehen, weil es muss, ja? Ist ja so erzogen worden. Und dann am nächsten Tag das Gleiche. Also das mit 90 Sekunden, prüft das mal. Liebe Väter, prüf das mal. Und ich freue mich, wenn es bei dir mehr als 90 Sekunden sind. Uns fehlt oft die Zeit, die Liebe, dass wir unseren Kindern die Liebe vermitteln, dass wir uns interessieren. Wisst ihr, mir blutet das Herz, wenn ich einfach zurückdenke und wenn ich weiß, wenn mein Kleinster ankommt und sagt, Papa, guck mal hier, ich habe was gemalt oder ich habe was gebaut. Wie ist das oft? Setzen wir uns hin und sagen, oh, zeig mal, wie hast du das gemeint, wie hast du das gedacht? Dann sagen, oh ja, schön, alles klar, tschüss, weg. Aber wie schade ist das? Das Kind hat sich gefreut, Papa kommt nach Hause und ich zeige das meinem Papa. Und wenn wir das so abwimmeln, ja, Entschuldigung für dieses Wort, aber ist ja eigentlich so, wo wir eigentlich wissen, ich habe ganz andere Dinge zu tun noch. Ich schaffe das heute sonst nicht. Lass uns ermutigen, lass uns gucken, dass die Liebe nicht kleiner wird als unsere Disziplin. Bei unseren Kindern, lass uns Zeiten einbauen. Es ist wichtig, dass wir irgendwie was einbauen, um die Beziehung zu unseren Kindern zu stärken. Damit wir eine gute Basis haben, worauf die Disziplin gut stehen kann. Sonst rutschen wir ganz schnell eine Etappe höher und entmutigen unsere Kinder. Da gibt es keine Basis für Erziehung, da gibt es keine Basis für eine Strafe. Ich möchte eine Bibelstelle lesen. Nein, wir werden das anders machen. Ich will noch einmal aus Kolosser 3, 21 lesen. Und ich denke, das ist schon ein interessanter Vers. Der hat mich damals sehr viel zum Nachdenken gebracht auch, dass die Väter die Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Das ist ja schon spannend. Was meint das Wort Gottes damit? Was meint das Wort, wenn es zu den Vätern spricht und sagt, reize dein Kind nicht zum Zorn. Das ist mutlos, scheu, wie steht es bei euch in den Übersetzungen? Unwillig, genau. Unwillig wird. Und da möchte ich auch gerne zu dem erfahrenen Eberhard Platte zurück. Ich finde das sehr, sehr, sehr gewinnbringend, was er hier schreibt. Wie und wodurch entsteht Mutlosigkeit? Wodurch entsteht Scheue? Erstens sagt Eberhard Platte, durch Überforderung. Lass das, pass auf. Wenn du nicht sofort dann, ne, das sind so dann die Worte, übertriebene Anforderungen der Eltern machen ein Kind mutlos. Erzieh den Knaben seinen Weg gemäß. Das heißt, ich darf Kindern nicht mehr abverlangen, als sie ihrem Alter entsprechend vermögen. Wie viele Eltern kommandieren und befehlen den ganzen Tag, ständige Appelle aber und Ermahnungen ermutigen ein Kind nicht? Das ist eine Möglichkeit. Durch Nicht-Zutrauen, durch Herabsetzen vor anderen, du kannst das nicht, du bist zu klein. Lass mich das besser machen. Ich kann es besser oder schneller. Du bist ein Stümper, ein Versager. Ich möchte spontan, das hat mich so bewegt damals, ich glaube, einige von euch kennen Fred Füller. Kennt ihr den Bruder, der verstorben ist? Und auf seiner Hochzeit, Entschuldigung, ich vertausche das regelmäßig, auf seiner Beerdigung, leider ist es ja so, dass wir über einen Menschen gut reden, erst bei seiner Beerdigung. Ja, das kennt man. Und auf seiner Beerdigung kam einer seiner Söhne raus und hat so einen kleinen Lebensabschnitt erzählt. Ich fand das so gewaltig. Ne? Das hat mich sehr, sehr bewegt und ermutigt. Dann sollte der Sohn Rasen mähen bei denen. Die haben nicht viel Grundstück gehabt und die hatten so einen Elektrorasenmäher. Und so hat er angefangen zu mähen und hat das Kabel durchgemäht. Und dadurch, dass ich auch Kinder, Söhne habe in dem Alter, kann ich mir sehr gut vorstellen, was denkt ein Sohn, wenn er das Kabel vom Rasenmäher durchmäht? Jetzt gibt es Ärger. Und dann sagt er, und dann bin ich zu Papa und habe ihm das erzählt, dass ich das Kabel durchgemäht habe. Und dann sagte Fred zu ihm, wunderbar. Dann kann ich dir endlich beibringen, wie man ein Kabel wieder repariert. Also wunderbar. Ein wunderbares Beispiel für mich. Ein wunderbares Vorbild für mich in diesem Moment. Ja, und ich denke, das passt auch hier zu diesem Vers. Wodurch entsteht Mutlosigkeit? Durch nicht hinter dem Kind stehen. Durch öffentliches Blamieren oder lächerlich machen. Und du willst mein Sohn sein? Du kannst ja nur nicht einmal, du bist und bleibst eine Heulsuse. In deinem Alter, da habe ich das und das gemacht. Nimm dir mal ein Beispiel an deinem kleinen Bruder. Solche Worte, ich denke, hin und wieder mal rutschen solche Worte über unsere Zungen. Das passiert. Das passiert leider. Noch ein Punkt, durch stets Vorhalten von Fehlern oder Schwächen. Du schaffst das ja immer noch nicht. Du machst immer die gleichen Fehler. Du bist ein Feigling. Ein entmutigendes Kind ist ein ängstliches Kind. Es reagiert schüchtern, gehemmt und unsicher. Es wird sich dadurch wieder aus Angst, etwas falsch zu machen, nichts trauen. Das ermutigte Kind dagegen, das Vertrauen und Zuversicht entgegengebracht wurde, entwickelt Selbstvertrauen. Es fasst Aufgaben mutig an und wird sie bewältigen. Ich lese eigentlich nie aus irgendwelchen Büchern in meiner Predigt vor, aber das ist einfach, für mich war das einfach auch ein Vorbild. Und ich denke, wir dürfen nicht zu stolz sein, wenn wir von anderen Brüdern abgucken dürfen, die erfahrener sind, ja, und die etwas aufs Papier bringen. Deswegen dachte ich, lese ich das in diesem Fall einfach mal durch. Ich möchte eine Bibelstelle noch lesen, unbedingt. Zweite Samuel 7, 14. Zweite Samuel 7, 14. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschen ruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Ein ganz starkes Wort von Gott, wo er sagt, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Liebe Geschwister, ich möchte zum Ende nochmal auf unseren Herrn zurück. Wir haben so ein gutes Vorbild in der Erziehung. Das beste Vorbild. wenn ich höre, das ist der Sohn von, dann weiß man ganz genau, okay, wenn der einen Vater hat und wenn man den Vater noch kennt, dann weiß man ganz genau, der genießt gute Erziehung, der genießt gute Vorsorge, Fürsorge, der genießt Liebe, der genießt ein gutes Zuhause, der ist immer satt, ist immer gut gekleidet, ihm fehlt nichts. Stellt euch mal vor, wir haben unseren Vater. Gott sagt, ich will euer Vater sein. Der allmächtige Schöpfer will unser Vater sein. Stell dir mal vor, das, was du deinem kleinen Kind an Emotionen, an Aufopferung, an Hingabe schenkst, das will Gott uns schenken. Das fasse ich oft gar nicht. Wer will schenken? Gott. Und was will er schenken? Er will unser Vater sein. Preis den Herrn, dass er unser Vater sein will, dass er uns nicht verwirft, dass wenn wir uns dreckig machen, dass er nicht sagt, ich will nicht mehr dein Vater sein. Wenn wir uns dreckig machen und zum Vater kommen, dann sagt er, ab in die Badewanne. Und das ist so herrlich, dass Gott das genauso machen möchte. Wenn wir uns dreckig machen, ab in die Badewanne, reinigen, Buße tun, heiligen. Versuch dich nicht wieder dreckig zu machen. Was ist, wenn wir rausgehen und sofort wieder stolpern, sofort wieder dreckig sind? Dürfen wir zurück? Vielleicht gibt es dann Ärger. Aber das sagt er auch hier. Ja? Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen. Aber er wird niemals sagen, ich bin nicht mehr dein Vater. Er ist unser Vater. Wir dürfen lernen von ihm. Hier steht das so gut, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Hier ist die Rede von David, aber wir dürfen das auf uns beziehen. Und wir dürfen froh sein, dass wir so einen geduldigen, barmherzigen, langmütigen und liebenden Vater haben. Wir dürfen bei ihm lernen. Und ein Punkt, das wäre eigentlich eine eigene Predigt, aber die Kindererziehung geschieht auf Knien. Unter anderem. Als ich kleine Kinder hatte, Vorschulkinder, da habe ich, muss ich bekennen, nicht verstanden, wofür soll ich beten? Die sind gesund, kommen immer mit zum Gottesdienst, freuen sich immer. Wunderbar. Aber wisst ihr, Gott hatte mich auch schon beten gelehrt. Weil irgendwann mal merkt man, die Kinder, die sind nicht immer süß. Die gehen irgendwann mal früher oder später ihre eigenen Wege. Und was ist, wenn ein Kind sagt, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, Papa, ich möchte nicht deinen Weg gehen? Glaub mir, wie schnell du dann auf die Knie fällst. Deswegen, Gott sagt uns, wir dürfen zu ihm kommen, wenn wir Weisheit brauchen. Und das ist auch noch ein ganz großer Vorteil für uns, ganz große Gnade für uns, dass wir in der Kindererziehung zu Gott gehen können und bitten können. Es gibt einen Bibelvers, den ich nach jeder Predigt lese. Nach jeder Predigt. Weil eine Predigt, die von Gott kommt, die ermutigt und ermahnt uns. Und ich hoffe, dass Gott dich heute auch ermutigt und ermahnt hat. Problem ist, wenn wir entmutigt sind, weil wir oft vielleicht keine Chance sehen, vielleicht keine Chance der Besserung, dann entmutigen wir uns selber. Wenn wir an die Gnade nicht mehr denken, dann entmutigen wir uns selber. Besonders wenn es bei den Eltern geht um die Kindererziehung, so sind wir oft entmutigt. Es gibt eine Bibelstelle, die lese ich zum Schluss wirklich, da kommt nichts mehr. Weil ohne diese Bibelstelle habe ich verstanden und mir vorgenommen, darf man keine Predigt aufhören. Weil Gott, er möchte, dass wir wachsen in ihm, in der Erkenntnis wachsen, dass wir in seinem Wort wachsen, dass wir in allen Dingen wachsen zu ihm hin. Und es steht in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Vielleicht bist du hier und sagst, ich weiß nicht, ich habe versagt in der Kindererziehung. Ich habe so viele Fehler gemacht. Mein Leben ist vielleicht gar nicht mehr in Gottes Händen. Ich gehöre vielleicht gar nicht mehr Gott. Meine Gedanken, meine Wünsche, meine Ziele, meine Ausrichtungen. Wie soll ich das meinem Kind beibringen? So möchte ich dir Mut machen, geh zu unserem Herrn Jesus. Und er ist treu und gerecht. Er vergibt dir alle deine Übertretungen. Er vergibt sie dir und du darfst neu durchstarten. Das ist die frohe Botschaft, liebe Geschwister, auch an Gläubige. Das dürfen wir nie vergessen, dass er uns das zugesagt hat. Und wir dürfen beten und wir dürfen neu anfangen mit ihm. Wir dürfen uns ausrichten auf ihn und dürfen unsere Kinder mitziehen zu ihm hin. Möge der Herr uns alle, euch als Gemeinde, in diesem Thema segnen, führen, reich beschenken mit Kindern und dass aus euren Reihen, aus eurer Leibesfrucht unsere Generation und die nächste Generation im Reich Gottes heranwachsen kann. Möge der Herr euch segnen. Amen. Ich habe so einen Zettel zusammengestellt, der liegt hier. Vorne sind noch ein paar Exemplare. Erziehungs- und Lebensziele. Wenn du denkst, okay, Vanja hat da ein bisschen von Lebenszielen gesprochen. Das ist ein Zettel, den kannst du dir gerne mitnehmen. Leider sind es nur 10 Exemplare, aber Rally sagt, das ist kein Problem. Nimm sie mit. Setz dich mit deinem Mann, mit deiner Frau abends zum Tee hin und bete und sag, Herr, zeig mir, ob unsere Ziele gut ausgerichtet sind. Und dann nimmst du diesen Zettel und liest einfach diese Ziele. Es sind 16 Ziele. Ich mache einfach mal einen kleinen Spoiler. Erstes Ziel, Erziehung zur Gottesfurcht. Zweites, Erziehung zum Wort Gottes. Drittes, Erziehung zur Gemeinde. Erziehung zu Gehorsam. Erziehung zur Wahrhaftigkeit. Erziehung zur Treue, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und Gelassenheit und so weiter. Mit Bibelstellen, ihr könnt das euch mal gerne angucken und eure Ziele vom Herrn neu ausrichten lassen. Ja, das wäre wunderbar. Dankeschön.